Körperschaft, nämlich die Gemeinde Jesu, den Leib Jesu Christi, bestehend aus Juden und Heiden. Es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden. Und nach der Entrückung kommt dann die zweite Heilskörperschaft, wenn der Heilige Geist erneut ausgegossen wird über den Überrest aus Israel und sie gerettet werden. Aber bis zu der Zeit gibt es nur einen Leib aus Juden und aus Heiden. Und das war das große Geheimnis, das Paulus geoffenbart hatte. Auch braucht Israel heute keine Bezeugung mehr. Es ist eigentlich das Allgemeingut, dass das Heil bei den Heiden ist und nicht bei den Juden. Ich möchte hier noch was betonen, dass man hier auch Klarheit hat. Das heißt aber auch in letzter Konsequenz, dass ein Jude, der sich nicht bekehrt, verloren geht. Ich liebe das Volk Israel als auserwähltes Volk von ganzem Herzen. Ich möchte nicht schwärmerisch so weit gehen, dass ich sage, ein Jude, der dann nicht zum Herr Jesus kommt, kommt in den Himmel. Laut Johannes 14, Vers 6 kann er nicht in den Himmel kommen, es sei denn, er bekehre sich von ganzem Herzen zum Herr Jesus. Das ist auch der Grund, warum wir Israel missionieren müssen. Sie sind auf dem Abstellgleis, sie sind verlorene Sünder. Vielleicht eine Stelle im Hebräerbrief heißt es einmal, wo es ums Opfer Jesu geht. Auch Holocaust hast du nicht gewollt, steht im Griechischen. Das ist das griechische Wort für Brandopfer. So schlimm das ist, aber ein Jude wird nicht durch das Opfer, das das Volk bringen musste, aufgrund 5. Mose 28, aufgrund des Holocaustes gerettet. Sondern man wird nur gerettet aufgrund des vergossenen Blutes Jesu. Und das auch ganz klar zu sagen, keine verdeckte Allversöhnungslehre mit Israel. Gut, jetzt haben wir einfach eine ganz nüchterne Tatsache. Die Bibel sagt, Zungenrede ist ein Zeichen für Israel. Israel ist aber vom Abstellgleis bis laut Römer 11, 25 und 26 die Gemeinde entrückt ist und bis dann ganz Israel gerettet wird. Ganz Israel im Sinne von der Überrest. Nur die, die zum Überrest gehören. Insofern ist die Zeichenfunktion der Zungenrede aufgehoben. Eindeutig. Das Zweite, die Zungenrede hat Geheimnisse geoffenbart. Nachdem Paulus mit dem Wort Gottes die Geheimnisse abschließt, kann kein Geheimnis, das jetzt biblisch als Geheimnis deklariert wird, mehr geoffenbart werden. Wir haben die Fülle der Wahrheit im Wort Gottes. Insofern ist die zweite große Aufgabe der Zungenrede auch aufgehoben. Das heißt, die Hauptpunkte der Zungenrede sind erledigt. Jetzt müsste die Bibel logisch lehren, dass in dem Moment, wenn diese zwei große Dinge geschehen sind, Israel zerstreut in alle Winde, die Heide das Heil haben, wenn die Geheimnisse fertig sind, das Wort Gottes abgeschlossen ist, dann müsste die Bibel lehren, dass dann das Zungenrede aufhört. Ich lese Korinther 13, das mit umstrittenste Kapitel ab Vers 8. In diesem Schlüssel, diesem Manuskript, da ist eine ausführliche Bibelarbeit drin, auch über Korinther 13. Ich habe nochmal die Bitte, nehmt dieses Manuskript mit nach Hause, nehmt auch zwei mit, wenn ihr Pfingstler habt oder Charismatiker, gebt sie ihnen zum Studieren. Das ist die einzige Hoffnung für jemanden, der in diesen Bewegungen ist, dass er herauskommt, wenn er wirklich zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Ich sage mal eine ganz klare Aussage. Ich weiß, dass in der Charismatik etliche nicht bekehrt sind. Es kommen hier falsche Bekehrungen zustande. Die Leute werden verloren gehen. Ich weiß auch, dass Gläubige hier von diesem Geist so umnebelt sind, dass sie auch sie verloren gehen können. Ich denke, wir müssen hier uns ganz nüchtern und sachlich klar sein, wie gefährlich diese Charismatik ist. Wir dürfen hier nicht Scheuklappen aufsetzen. Und wenn wir wirklich barmherzig sind mit diesen Leuten und sie wirklich lieben, dann müssen wir um sie kämpfen, weil es ist gefährlicher, als wir denken. Korinther 13 sagt, die Liebe hört nimmer auf. Die Liebe kann nicht aufhören, weil die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Aus dem Grund kann die Liebe nicht aufhören. Wo doch die Prophezeiungen ein Ende haben werden. Das Wort, das hier steht, ist dasselbe Wort wie Weissagung. Es gibt bloß ein Wort. Prophetia, griechisch, meint Weissagung oder Prophetie. Hier sagt Bibel ganz klar, Prophezeiung hört auf. Zungenreden wird aufhören und die Erkenntnis wird aufgehoben werden. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Die deutsche Sprache ist nicht so vollständig wie die griechische Sprache, in der der Urtext geschrieben wurde. Und hier steht im Grundtext bei Erkenntnis ein völlig anderes Wort. Hier steht nicht Erkenntnis. Hier steht ein griechisches Wort, das heißt Gnosis und meint ganz einfach Wissen, Wissensvermittlung. Man könnte hier also genauso gut übersetzen, die Weissagungen und die Prophetie wird aufhören. Das Zungenreden wird aufhören und die direkte Inspiration, die direkte Wissensvermittlung wird aufgehoben werden. Jetzt sagt die Bibel praktisch, 3 der 9 Geistesgaben, wenn man es genau nimmt, sind es 4, weil die Auslegung der Zunge die Folge davon ist, praktisch 4 der 9 Geistesgaben hebt Gott im Lauf der Kirchengeschichte aus heilsgeschichtlichen Gründen auf und zieht sie zurück. Das ist Prophetie, Zungenrede, direkte Inspiration und Auslegung der Zungen. Er sagt jetzt, wir erkennen stückweise. Unsere Erkenntnis ist also stückweise. Hier steht aber auch wieder nicht Erkenntnis, sondern auch wieder nur Kenntnis. Das heißt, unser Wissen ist Stückwerk. Aber jetzt kommt was ganz, ganz Schlimmes. Wir sagen das ja manchmal, weil wir demütig sein möchten. Wenn man zeigen möchte, dass wir nicht alles wissen, sagen wir, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Aber hier ist was völlig anderes gemeint. Hier ist nicht gemeint, unsere Erkenntnis ist mangelhaft, sondern dieses Wort Stückwerk oder Stückweise, dieses Wort steht in Korinther 12, und zwar im 27. Vers. Und da steht genau das gleiche griechische Wort. Und aufgrund von diesem Wort kann man sehen, wie es die Bibel im 13. Kapitel meint. Da heißt es, ihr aber seid Christi Leib, und jedes in seinem Teil Glieder. Da heißt es ganz einfach. Stückwerk heißt ein Teil des Ganzen. Ekmerus. Aber das Teilchen ist perfekt. Ich kann eine vollkommene klare Erkenntnis über Wiedergeburt haben. Dann ist meine Erkenntnis trotzdem Stückwerk, weil ich in anderen Teilen vielleicht keine Erkenntnis habe. Aber den Teil, den ich in wirklicher Erkenntnis habe, der ist echt. Und so meint er hier. Er sagt hier praktisch, wir wissen stückweise. Das heißt, jeder hat nur einen Teil von Erkenntnis, von Wissen. Wir weissagen stückweise. Jeder Prophet hatte nur einen Teil von der Prophetie. Wenn aber einmal das Ganze kommen wird, Vollkommenes heißt im Griechen Teleios, oder Teleion, und meint was ganz Einfaches. Das Wort wird benutzt für einen Erwachsenen. Wenn man zum Beispiel meine Kinder neben mich hinstellt, dann könnte man bei der Kleinsten anfangen und sagen, oder sagen wir, wenn noch ein Säugling da wäre, dann heißt es im Griechischen, das ist ein Präfe, ein Säugling. Dann kommt ein Paidios, ein Kleinkind. Dann kommt ein Tekna, das ist ein erwachsenes Kind. Und dann kommt der Teleios, der Erwachsene. Und das Wort steht hier. Ausgereift, erwachsen, mit einem Satz, das Wachstum ist abgeschlossen, er ist fertig. Ein Mensch, der erwachsen ist, ist von der Entwicklung her fertig. Genau das meint die Bibel. Sie sagt hier, wenn das Ausgereifte, das Fertige kommt, dann wird das Stückwerk aufgehoben. Jetzt ist was ganz Einfaches. Die Bibel sagt, Gott hat geoffenbart durch Zungenrede, durch Weissagung und durch direkte Inspiration. Steht im 2. Petrus 2. Durch diese drei Gaben, durch diese drei Geistesgaben hat Gott direkt inspiriert. Und jetzt sagt die Bibel, jede dieser drei Gaben war Stückwerk, Ekmerus, nur ein Teil des Ganzen. Das heißt, Petrus hat den Teil, Jakobus hat den Teil, Paulus hat den Teil, der Hebräerbriefschreiber hat den Teil. Jeder hatte einen Teil. Und er sagt, wenn aber das Ganze beieinander ist, wenn es vollkommen ist, nämlich die Offenbarung ist hier gemeint, das heißt, wenn er abgeschlossen ist, dieser Offenbarungsvorgang, wenn alle Stückwerke zusammengesetzt sind, wenn es teleios ist, vollkommen ausgereift, dann hört folgendermaßen etwas auf, nämlich Zungenrede, das Weissagen und die direkte Inspiration. Jetzt erklärt er etwas. Ich würde die Bibel, wenn ich die Bibel hier drucken müsste, würde ich sie völlig anders drucken. Ich würde hier einen Absatz machen und würde Tabelle drucken. Jetzt sagt Paulus nämlich, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Da steht aber nicht Kind. Da steht Unmündiger im Grundtext. Und zwar, er will ausdrücken, der Gegensatz zum Teleios, zum Vollkommenen, zum Erwachsenen, ist ein Unmündiger, eine Vorstufe. Und dann sagt er, als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Da steht auch, was unmündig war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt weiß ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe, die Agape. Wenn man jetzt hier ganz nüchtern den Text betrachtet, ohne Theologie, und wirklich das, was im Grundtext geschrieben steht, auf den Zettel schreibt, dann findet man ein faszinierendes Wortspiel. Das ist im Griechischen ein Wortspiel des Paulus. Und das heißt folgendermaßen. Paulus sagt, hier in dem Text, drei Dinge hören auf. Zungenrede, Weissagung und direkte Inspiration. Und dann sagt er, dann steht er gegenüber auf die andere Seite, sagt er, drei Dinge bleiben aber übrig. Glaube, Hoffnung, Liebe. Er steht dir gegenüber. Und dann sagt er, die drei Dinge, Zungenrede, Weissagen und Erkenntnis, die aufhören werden, verhalten sich zu dem Vollkommenen, nämlich zu der Bibel, zum offenbarten Kanon der Schrift, wie ein Kind, ein Unmündiger im Verhältnis zu einem Erwachsenen. Wie ein Spiegelbild im Verhältnis zu dem, wenn jemand körperlich gegenwärtig ist. Und dann sagt er am Schluss mit dem Text dauernd, wir wissen jetzt, und da benutzt er das Wort Gnosis, denn aber, das heißt, wenn das Teleos hier ist, wenn alle Offenbarungen gesammelt sind, wenn der Kanon der Bibel steht, dann werden wir Epignosis haben, Vollerkenntnis. Und die Bibel lehrt ganz nüchtern, dass jeder von uns zur Vollerkenntnis kommen kann, aber erst, wenn der Kanon der Bibel da ist. Jetzt haben wir hier eine ganz einfache Aussage der Bibel. Sie sagt praktisch, drei Dinge sind Vorstufe, Zungenrede, Weissagen und Erkenntnis. Alle diese drei Gaben sind perfekt, aber nur ein Teil der gesamten Offenbarung. Wenn aber die gesamte Offenbarung des Wortes Gottes, nämlich der Kanon der Bibel, fertig ist, hören die drei Teiloffenbarungen auf, sonst müssten wir dauernd Blätter einkleben. Es hört auf. Jetzt sagt er, das ist ein Kinderstadium, wenn die Bibel der vollkommene Kanon da ist, ist ein Erwachsenenstadium da. Das ist wie ein Spiegelbild, wo man nicht alles klar sieht. Der Spiegel im Altertum war nur eine polierte Platte. Wenn du aber einen Mensch von Angesicht zu Angesicht siehst, siehst du klar. Nicht in der Ewigkeit, wenn Teleios da ist, wenn das Vollkommene da ist. Und dann sagt er ausdrücklich, drei Dinge hören auf, drei Dinge bleiben. Wenn man jetzt untersucht, da heißt es Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe bleibt, da sind wir einig. Aber Glaube und Hoffnung hört laut Römer 8 bei der Entrückung auf. Das heißt, er sagt hier ausdrücklich, bis zu der Entrückung bleiben auf jeden Fall Glaube, Hoffnung, Liebe. Es hört aber absolut vor der Entrückung, das ist logisch, drei Dinge auf, Zungenrede, Weissagung und Erkenntnis. Jetzt hat es noch eine Stelle in dem Text, das war nur meine Falle. Von Angesicht zu Angesicht. Ist nicht doch die Wiederkunft? Wenn das, was ich heute Abend bei euch hier behaupte, wirklich Wahrheit ist, dann müsste die Bibel Folgendes lehren, dass mit von Angesicht zu Angesicht sehen nicht nur die persönliche Gegenwart gemeint ist, sondern auch das Wort Gottes. Sind wir uns einig? Und genau das lehrt die Bibel. Habe ich nie gelesen. Im 5. Mose, als Mose auf dem Sinai ist, und zwar 5. Mose 5, Vers 4. Er sagt hier, von Angesicht zu Angesicht hat der Herr auf dem Berge aus dem Feuer heraus mit euch geredet. Wie redet Gott? Von Angesicht zu Angesicht. Aber jeder Bibelleser weiß, dass Gott nicht von Angesicht zu Angesicht redet. Wenn er das tun würde, würde der Mensch sofort sterben. Wenn der heilige Gott von Angesicht zu Angesicht mit ihm reden würde. Was sagt jetzt Mose? Ich stand zu derselben Zeit zwischen dem Herrn und euch, um euch des Herrn Worte zu verkündigen. Und hier ist biblischer Beweis, dass die Bibel mit von Angesicht zu Angesicht auch das Wort Gottes und dessen Verkündigung meint. Damit ist laut Korinther 13 etwas ganz klar. Die Bibel lehrt von diesen neuen Geistesgaben aus Korinther 12, 13 und 14, höret vier Stück absolut auf. Zungenrede, Weissagung und Erkenntnis und als logische Folge der Zungenrede die Auslegung, die Übersetzung der Zungenrede. Sie hören auf vor der Entrückung, eindeutig in diesem Text. Sie hören auf, wenn die Stückwerkoffenbarungen fertig sind und zusammengesetzt sind, dann hören diese drei, sprich vier Geistesgaben auf. Lehrt die Bibel eindeutig. Jetzt kommt aber die erschütternde Erkenntnis aus dieser Sache. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass es seit der Fertigstellung des Kanons, seit 90 nach Christus, als der Johannes die Offenbarung schrieb, kein echtes Zungenreden mehr gibt. Spätestens seit 131, als den Juden nichts mehr bezeugt werden musste, gibt es kein echtes Zungenreden mehr, weil Gott es zurückgenommen hat. Ich meine nicht, wenn auf dem Missionsfeld, wir haben vorher diskutiert, zum Beispiel ein Bruder eine Sprache erlernen muss und Gott tut hier ein Wunder, indem er ihm hilft, die Sprache in ihrer Blitzeschnelle zu erlernen. Man sagt von Hudson Taylor, ich habe mit einem chinesischen Missionar gesprochen, dass er Mandarin mit die schwerste Sprache der Welt so perfekt beherrschte, dass er sie akzentfrei sprach. Man hat nicht gemerkt, dass er kein Chinese war. Das ist für mich ein Wunder Gottes in Bezug auf Sprache. Aber das, was die Bibel mit Zungenreden meint, hat absolut nach der Fertigstellung des Kanons der Bibel, genauso wie die Prophetie, aufgehört. Und damit haben wir folgende Tatsache. Die gesamte charismatische Bewegung, die gesamte Pfingstbewegung, sämtliche Erscheinungen der Kirchengeschichte, wo Zungenrede sich geäußert hat nach der Zerstreuung des Volkes Israel, ist vom biblischen Befund her eine Fälschung und somit vom Teufel. Das heißt nicht, dass jeder, der in Zunge geredet hat, besessen ist. Ich war nicht besessen, als ich in Zunge redete, aber ich war unter diesem Geist. Aber wir haben hier eine Bewegung, die von der Finsternis infiltriert ist. Und die Schlussfolge von der Bibel, wenn man das wirklich ernst nimmt, was der Herr hier sagt, dann kann man nur zu einem Schluss kommen, dass es seit 130 nach Christus kein echtes Zungenrede mehr gibt. Und alles, was heute auftritt, Zungenrede, ist nicht von Gott. Damit ist unsere Stellung zu der Pfingst- und charismatischen Bewegung eigentlich geklärt. Und wer noch ein bisschen Erbarmen im Herzen hat, der muss den Menschen das sagen. Wir müssen das ihnen sagen. Es ist doch interessant, Zungenrede ist das entscheidende Element, wo auch die evangelikale Welt sich mit dem Katholizismus verbindet. Das Zungenreden der Katholiken ist dasselbe wie das der Pfingstler. Der Katholik sagt, ich habe hier auch Material, ich habe eine Weissagung hier von einer Frau, sie sagt in dieser Weissagung, der Heilige Geist spricht, sei barmherzig mit der katholischen Kirche. Ist das der Heilige Geist? Der Heilige Geist sagt in der Bibel, gehe aus von ihr, dass du ihrer Sünde nicht teilhaftig wirst. Und dieser Geist sagt, sei barmherzig mit dieser Kirche. Das ist ein anderer Geist. Absolut anderer Geist. Und hier passiert etwas, hier wird praktisch zwischen Katholizismus und der evangelikalen Welt auf diesem Phänomen der Zungenrede eine Allianz hergestellt und eine Bruderschaft, die aus der untersten Hölle ist. Diese Leute sagen zum Beispiel, seit sie die Geistestaufe haben, die Katholiken, seit sie in Zungen reden, haben sie eine tiefere Liebe zu Maria. Ich darf eine klare Rede führen. Die Maria, die in Lourdes erscheint, ist ein Dämon. Ich glaube, hier ist kein Irrtum möglich. Sie sagen, seit wir die Zungenrede haben, die Weissagung, die Geistesgaben, die Geistestaufe, haben wir eine tiefere Liebe zu der Messe. Die Messe ist laut Hebräer 10 und 14 eine Gotteslästerung. Das Opfer Jesu Christi ist blutig und einmalig und unwiederholbar, für alle Ewigkeit gültig. Die Katholiken sagen, sie vollziehen das Opfer Jesu bei jeder Messe nach. Transsubstantiation ist Gotteslästerung. Und jetzt kommt der Heilige Geist angeblich, derselbe Geist, dieselbe Phänomene, dasselbe Zungenrede über die Katholiken. Und sie sagen, wir lieben den Papst, wir lieben Maria, wir lieben diese Messe. Und es ist derselbe Geist, dieselbe Gabe wie bei den Charismatikern. Jetzt frage ich, woher ist dieser Geist? Wenn dieser Geist von oben ist, dann werfe ich meine Bibel heute fort. Ich sage es einmal so hart, um die Konsequenz zu zeigen. Weil die Bibel demaskiert diesen Geist eindeutig als Geist von unten und nicht von oben. Ich möchte aber einräumen, dass doch ein Teil bei diesen Menschen noch seelisch ist. Es ist nicht alles dämonisch. Vieles ist seelisch. Es hat viele liebe Gotteskinder, die nicht wissen, was sie tun in dieser Bewegung. Die verblendet sind, hier mitmachen. Die nicht einmal unter Finsternis sind, sondern die einfach seelisch verirrt und verwirrt sind. Und Geschwister, wenn ihr barmherzig sein wollt, Barmherzigkeit diesen Bewegungen und diesen Geschwistern gegenüber heißt, sagt ihnen schonungslos in Liebe die Wahrheit. Das ist die einzige Möglichkeit. Heraus aus dieser Zungenrede kamen dann die anderen Wirkungen des Heiligen Geistes in dieser Bewegung. Laut Johannes 16, das ist mit die wichtigste Stelle, hat der Heilige Geist folgende Wirkungsweise. Er wirkt, wenn er echt ist, Johannes 16, Vers 8, wenn jener kommt, wird er die Welt überzeugen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Dann Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Vers 14, derselbe wird mich verherrlichen. Jetzt haben wir das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt immer Buße, Überführung von Sünde. Er führt hier zum Sündenheiland. Der Heilige Geist lässt die Menschen nicht schweben. Der Heilige Geist macht nicht wie bei Demo Schakarian, dass die Decke weggeht und er sieht die Welt und schwebt dann um die Erde. Sondern der Heilige Geist geht an dein und an mein Herz und legt den Finger auf die Sünde und überführt von Sünde. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Hier steht, er wird euch in die ganze Wahrheit hineinführen. Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Der Heilige Geist führt immer in die Bibel hinein. Alles, was vom Heiligen Geist gewirkt ist, lässt sich aufgrund der Bibel prüfen und ist absolut deckungsgleich mit der Bibel. Und der Heilige Geist hat immer ein Zentrum. Nicht, wenn man vom Heiligen Geist redet, ist die Fülle des Geistes da, sondern die Bibel sagt, er wird mich verherrlichen. Wo der Heilige Geist wirklich wirkt, ist im Zentrum unser Herr Jesus Christus und sein vollkommenes Opfer. Das sind dann Jesus-Leute, Leute, die den Namen Jesus lieben, der ihr Herz brennt für den Herr Jesus in letzter Konsequenz. Das ist der Heilige Geist. Und jetzt geht hinein in diese Bewegungen. Ihr seht Geistesgaben. Ihr seht den Heiligen Geist. Ihr seht alles andere, aber nicht diese drei Punkte. Sie sind auch da, aber nicht im Zentrum. Das ist die Falle. In dieser Bewegung kommt Lästerung und Großspurigkeit zustande, wie ich sie noch nie erlebt habe. Die Bibel sagt, achte einer den anderen in Demut höher wie sich selbst. Das hindert Menschen wie der Paul Yonggi Cho nicht, dauernd zu predigen, hat die größte Kirche der Welt, das größte Wachstum der Welt. Bonnke zum Beispiel geht hin und macht etwas. Er sagt, ist sogar schriftlich im Buch vor ihm drin, als er Krankenheilung predigte, sah er in einer Vision den Teufel in Krücken ums Zelt humpeln. Die Bibel sagt in Judas 8, sie beflecken sich in gleichender Weise mit ihrer Träumerei das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern die Majestäten. Die Bibel sagt was ganz Einfaches. Wer die Finsternismächte lästert, wie es zum Beispiel ein Reinhard Bonnke macht und solches Zeugs erzählt, ist laut dem Befund von Judas 8 nicht echt. Harold Hill hat ein Buch geschrieben, das heißt, Leben wie ein Königskind. Da ist im englischen Original ist er drauf mit Boxhandschuhen, so habe ich es im Kopf, ich hoffe, dass ich es richtig zeige, auf jeden Fall ein Boxer, jetzt egal wer der ist, und der Teufel sitzt mit einem blauen Auge auf dem Boden. Das ist genau das, was hier geschrieben steht. Die Finsternismächte, die Majestäten werden gelästert. Die Bibel sagt, wer das tut, der ist nicht echt. Man sieht hier, wie dieser Geist täuschend fromm ist, aber in Wirklichkeit, wenn man die Einzellehre ansieht, wie man ihn demaskieren kann, dann hat dieser Geist ein Programm. Immer wieder steht im Mittelpunkt die Krankenheilung. Brüder und Schwestern, ich glaube, dass der Herr Jesus die Kranken heilt. Das ist für mich gar keine Frage. Wenn ich krank bin, bete ich. Ist auch gut, wenn dann die Brüder und Schwestern mitbetet für den Gläubigen. Gott heilt Krankheit, das ist gar keine Frage. Gott kann Wunder tun. Aber hier ist eine Verzerrung. Hier wird Krankenheilung zu der Regel gemacht, dass man sagt, alle müssen gesund sein. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann hat die Bibel ein großes Programm. Und das Programm heißt Wiedergeburt für den Geist. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Heiligung für die Seele. Ich bin mit Christus gekreuzigt, jetzt haltet euch dafür. Und Auferstehung, laut Korinther 15, für den Leib. Wir warten auf die Leibesverwandlung. Wir möchten nicht entkleidet werden, sterben, sondern überkleidet werden. Das heißt, verwandelt, entrückt. Das ist normal. Also die Bibel lehrt das Programm für den Geist, Wiedergeburt, für die Seele, Heiligung, für den Leib, die Auferstehung, die körperliche Auferstehung. Und hier wird uns dauernd weiß gemacht, das Programm für den Leib ist die Krankenheilung. Es ist Auferstehung. Und hier ist einfach eine Tatsache, wenn wir hingehen in 2. Timotheus 4, Vers 20, der letzte Brief des Paulus. Und wenn das stimmt, was ich gestern behauptet habe, dass die Zeichengaben mit Hebräer 2, 3 und 4, mit dem Abschluss der Apostelzeit zurückgingen und weggingen und dass Gott nur noch Wunder tut, wenn er es persönlich will, nicht als Bewegung, dann müsste der Paulus, dieser gottesmächtige Apostel, eigentlich auch nicht mehr so Heilungsgabe gehabt haben wie am Anfang. Ihr wisst, was er tat, er nahm ein Taschentuch und die Menschen wurden gesund. Übrigens, ich habe vorher mal was vergessen, das noch als Einschub. Es ist auch klar, warum der Herr Jesus nicht in Zungen geredet hat, weil er nie zu den Heiden ging. Ist ganz klar. Ihr wisst, warum Paulus mehr als alle anderen in Zungen geredet hat, weil er der Heidenapostel war. Wenn die Zunge redet, das Zeichen für die Juden sind, dass die Heiden gerettet werden, dann muss der Apostel der Heiden mehr als alle anderen in Zungen reden. Wenn aber der Herr Jesus nur wirkt in Israel, dann redet er nicht in Zungen. Das noch zuvorher. Aber wir haben hier jetzt eine Tatsache. Mit der Zeit Jesu, mit der Zeit der Apostel, nimmt Gott diese Zeichengaben zurück. Und Paulus, der wirklich Zeichen und Wunder tat wie kein anderer, schreibt in seinem Abschiedsbrief hier, Vers 20, Erastus ließ sich in Korinth, Trophimus ließ sich in Milet krank zurück. Er konnte seinen Mitarbeitern nicht heilen. Der Mann, der das Taschentuch nahm und wirklich flächendeckende Wunder tat, konnte zu Ende der Apostelzeit, so um 60 nach Christus, seinen Mitarbeitern nicht mehr heilen. Philipper 2, 26. Er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank gewesen sei. Er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich seiner erbarmt, nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit um die andere hätte. Hier wird nicht gepredigt, wenn du krank bist, dann ist es vom Teufel, dann hast du gesündigt. Hier wird nicht gepredigt, Krankheit ist ungöttlich, Gott nimmt jede Krankheit weg. Hier wird was völlig anders gepredigt. Hier sagt Paulus, praktisch zwischen den Zeilen, ich konnte ihn nicht heilen. Er war todkrank, aber Gott hat sich erbarmt, um mir nicht noch mehr Traurigkeit zu schaffen. Das ist also eine ganz klare Aussage. Dann 1. Timotheus 5, Vers 23. Trinke nicht mehr bloß Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deiner häufigen Krankheiten. Wisst ihr, Habt ihr schon mal einen richtigen Pfingstprediger gehört, wenn er schreit? Ist im Himmel Krankheit? Ist im Himmel ein Vorrat von Krebs? Und die Masse schreit, nein! Und er heizt die Leute auf, dass keiner mehr krank sein soll. Aber ich lese in der Bibel, dass Gott Krankheit auslässt, wenn man das Alte Testament studiert. Und einer seiner größten Propheten ging durch eine Krankheit heim, Elisa. Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass er gesündigt hätte. In 2. Korinther 12, Vers 7, der große Apostel selber, Paulus, er sagt, ich habe den Herrn dreimal gebeten, dass er die Krankheit wegnimmt, und er nahm sie nicht weg, weil es gut für Paulus war. Und hier haben wir jetzt einfach eine Tatsache. Und wir müssen hier noch einen Punkt untersuchen. Wenn ihr mit Charismatiker zusammenkommt, werdet ihr immer wieder eine Bibelstelle hören: In seinen Wunden bin ich geheilt. Jesaja 53, Vers 4. Wenn die Stelle so unkommentiert stimmt, dann ist im Opfer Jesu Krankenheilung enthalten. Aber jetzt ist die Frage, ob das stimmt. Dann hat auch Paulus hier versagt, weil dann hätte er aufgrund des Opfers heilen können. Aber jetzt gibt es eine Bibelstelle, und jetzt sieht man wieder, dass man alles lesen muss. In Matthäus 8, Vers 17. Ich lese jetzt einmal diesen Text, wie er in einer sehr urtextnahe Übersetzung übersetzt wird, wo der Urtext Sinn zum Ausdruck kommt. Da heißt es, und ich lese ab 16. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus durchs Wort und heilte alle Krankheiten, auf das vollständig erfüllt würde, was durch Jesaja gesagt ist, den Propheten, welcher spricht: Er hat unsere Gebrechen weggenommen und die Krankheiten getragen. Und damit steht eindeutig fest, dass Jesaja 53, Vers 4 mit dem irdischen Heilungsdienst des Messias erfüllt ist. Das ist eine Tatsache. Nicht, dass Gott nicht heilt, aber ich habe keinen Anspruch, wenn ich erlöst bin, auf Krankenheilung. Ich habe keinen Anspruch. Gott heilt, wenn er will. Das ist der große Unterschied. Wir werden nachher noch sehen, wie Gott heute noch heilt. Er heilt noch, aber anders wie der Pfingstbewegung. Aber eines ist ganz klar, Jesaja 53, Vers 4 ist erfüllt. Jetzt kommt der große Unterschied. Israel hatte eine irdische Verheißung. Wenn ein Jude Gott gedient hat, der Sätramkönig Hiskia, dann hatte er einen Anspruch darauf, dass er nicht krank wurde. 2. Mose 15, 26. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich werde keiner der Krankheit Ägyptens auf dich legen, wenn du mir dienst. Das ist eine eindeutige Verheißung für Israel, verbunden mit der Proklamation des mosaischen Gesetzes. Und wenn ein Jude krank war und er hat Gott gedient, dann hatte er einen Anspruch, geheilt zu werden. Als Hiskia nämlich krank ist, wendet er sein Angesicht zu der Wand und schreit zu Gott: Ich habe dir gedient. Er hält ihm praktisch 2. Mose 15 vor und Gott heilt ihn spontan. Aber im Neuen Bund ist folgende Situation. Laut Römer 9, Vers 4 hat Israel ursprünglich die irdische Verheißung, auch des Reichtums, und die geistliche Verheißung der Gotteskindschaft. Wir wissen aber aus Apostelgeschichte 13, 46, dass Israel die Kindschaft verwirft. Damit bleibt Israel die irdische Verheißung übrig. Wir haben aber die geistige Verheißung. Das heißt, wir haben den ganzen Segen der Gotteskindschaft. Und aus dem Grund sind unsere Güter, Epheser 1, Vers 3, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Gut in der himmlischen Welt. Unsere Güter sind von der Fülle her geistlich. Die Güter Israels sind irdisch, darum hilft auch Gott Israel im Krieg, ist klar. Und das tausendjährige Reich wird dann die wörtliche Erfüllung der irdischen Verheißung für Israel sein. Aber wir, die Gläubiger aus den Heiden, die Mitteilhaftigen dieses Geheimnisses des Lebens Christi, wir haben eine Verheißung geistlicher Güter. Aber Gott kann uns trotzdem heilen, wenn er will. Es gibt drei Möglichkeiten, geheilt zu werden. Und jetzt kommt was ganz Seltsames, das hat mich immer verwundert. Korinther 12, die Gabe der Krankenheilung. Das ist eine ganz seltsame Konstruktion. Da steht nicht die Gabe, gesund zu machen. Da steht im Grundtext was ganz, ganz außerordentlich Wichtiges. Da steht, Gnadengaben der Heilungen. Alles in der Mehrzahl. Wisst ihr, was das heißt? Dass jede Heilung im Prinzip, wenn Gott sie gibt, über die Gnadengabe läuft. Es ist eine Gnadengabe, wenn Gott jemand heilt. Ich kann Gott anflehen, dass er mir praktisch als Gabe, als Gnadengabe Heilung schenkt und er wird es tun. Und zwar wird er es tun, wenn es mit seinem Wille übereinstimmt. Wenn es aber mit seinem Wille nicht übereinstimmt, wird er es nicht tun. Aber es gibt die Möglichkeit, dass Gott über die Schiene Gnadengabe heilt. Die zweite Möglichkeit ist Jakobus 5. Und eines ist klar, Jakobusbrief ist 100% für die Gemeinde Jesu, für uns. Wenn ich gesündigt habe, liege im Bett, das Gewissen zwickt, ich gehe ins Telefon, weil mein Herz mir sagt, Karl Haumann, jetzt wird es schwierig. Ich rufe die Älteste der Gemeinde und sage, ihr Älteste kommt zu mir. Ich tue vor diesen Männern Buße. Sie bekennen auch ihre Sünde. Und wenn die Krankheit der Folge dieser Sünde war, dann werde ich 100%ig an diesem Tag geheilt werden vom Herrn. Ist gar keine Frage. Wenn aber ein Gläubiger im Bett liegt und seine Krankheit hat nichts mit Sünde zu tun und er hat nicht das Zeugnis aus Jakobus 5 im Herzen, dass er die Älteste holen soll und er holt sie trotzdem, dann ist sicher gut, dass die Älteste ihn besuchen, dass gebetet wird, aber es wird nichts passieren. Aber Gott kann aufgrund von einer absoluten Gebetserhörung über die Schiene Gnadengabe die Kranken heilen. Er kann laut Jakobus 5 einen Kranken gesund machen, wenn er will. Und die flächendeckenden Zeichen, die wir hier sehen in der Charismatik über Krankenheilung, sie sind auch teilweise, ich sage es einmal ganz schwäbisch, erstunken und erlogen. Man wird hier angelogen, dass es entsetzlich ist. Entschuldigung der Ausdruck, aber es ist so. Ich habe gestern gesagt, ich habe in meiner Mappe alle diese Berichte. Ich habe einen Bericht von einem Bruder, der einer Heilung, die öffentlich bekannt gegeben wurde, nachging. Wisst ihr, was am Schluss rauskam? Alles erlogen. Ich sage nicht, dass einmal jemand geheilt wurde in diesen Bewegungen. Aber hier wird mit der Krankenheilung Schindluder getrieben. Scharlatanerie. Hier werden die Leute angelogen. Wisst ihr, und was für eine entsetzliche Sache, wenn Gott zum Beispiel in seiner Weisheit mir eine Krankheit gab, und ich rede hier nicht als Theoretiker, ich war 11 Jahre Pfingstler und Charismatiker, und ich war diese 11 Jahre absolut krank. Ich hatte eine bakterielle Entzündung eines inneren Organes. Und das Interessante war, kein Arzt hat diese Krankheit bei mir gefunden, keiner. Ich habe zig Handauflegungen von Pfingstpredigern erhalten. Die Krankenheilung hat nie funktioniert. Die Krankheit ging nicht weg. Ich wusste innerlich jedes Mal, bevor ich rauslief, du wirst nicht geheilt. Und als ich dann rauskam aus der Pfingstbewegung, als dieser ganze Kampf beendet war, plötzlich hatte ich in meinem Herzen ein Zeugnis. Das Zeugnis war ganz einfach. Geh zum Arzt. Zu Deutsch, die Krankheit ist abgelaufen, man braucht sie nicht mehr. Ich ging zum Arzt und nach kurzer Zeit, mit einem ganz einfachen Test, hatte er die Entzündung. Sagt, Mann, Sie schleppen das über 10 Jahre mit sich rum. Da habe ich mal ganz vorsichtig gefragt, Ihr Kollege, hätte der die nicht finden müssen? Sagt er, doch. Sagt, es ist ihm völlig unverständlich, dass man die Krankheit nicht gefunden hat. Aber ich wusste warum. Ich habe dann hinterher erkannt, ich denke, ihr habt gemerkt, ich bin nicht sehr phlegmatisch vom Charakter her. Ich bin eher ein Feuerkopf. Aber mit meiner natürlichen Veranlagung in der Pfingst- und charismatischen Bewegung, wenn hier alles funktioniert hätte, wäre ich zum extremsten Pfingstler geworden, den man sich vorstellen kann. Und der Deckel, der mich immer unten hielt, der Nagel, der mich zurückhielt, dass ich nicht losgestürmt bin, war immer diese Krankheit. Ich kann heute nur Gott preisen für diese Krankheit, dass er mich krank werden ließ während der Zeit der Pfingstbewegung. Es hat mich mitgerettet. Und als die Zeit erfüllt war, vor Gott her, nahm er die Krankheit weg. Er hätte genauso gut absolut ohne Arzt vergehen lassen können. Das ist für Gott doch kein Problem. Aber man macht die kranken Leute, wo es der Wille Gottes ist, der Ratschluss Gottes, dass sie auch krank sind, weil es das Beste für sie ist. Man macht sie kaputt mit diesen Lehren über kranke Heilung. Und er macht die Geschwister seelisch tot, macht sie innerlich kaputt, bis sie nichts mehr glauben können und wirklich am Ende sind. Das Nächste, was kommt, das gehört mit zu der Krankenheilung, ist die Handauflegung. Also ihr wisst, ich will das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ich lege Hände auf in besonderen Fällen. Aber eines ist ganz klar. Die Bibel lehrt in der Apostellehre nur eine einzige Stelle, die in der Befehlsform über Handauflegung spricht. Und das ist das 1. Timotheus 5, Vers 22. Und da heißt es ganz einfach, lege niemand zu schnell die Hände auf, damit du dich nicht fremder Sünden teilhaftig machst. Und Handauflegung ist vom Alten Testament her eine Identifikation, eine Einsmachung. Im Alten Testament, im 3. Mose 1, ging der Sünder mit dem schlechten Gewissen hin, hat seine Hände auf den Kopf des Opfertieres gelegt und hat mit dem Opfertier Einheit vollzogen. Dann schlachtet der Priester das Tier und es geschah Identifikation. Stellvertretend für den Sünder stirbt das Tier und er ist rein. Das war Handauflegung, Identifikation. Und immer wenn Identifikation geschah, Handauflegung, dann geschah er eins machen. Ich möchte auch betonen, es ist ein Unterschied, ob der Herr Jesus die Hände aufgelegt hat oder wir. Wir sind nicht der Herr Jesus. Jetzt kommt was ganz Bitterböses. Meine Frau ist heute hier. Ich habe schon so oft erzählt, ich weiß, dass ihr nichts ausmacht, aber ich erzähle es nochmals ganz, ganz offen. Meine Frau hatte aufgrund einer Handauflegung eines Pfingstpredigers Selbstmordgedanken. Das ging so weit, dass ich neben dem Sessel lag und gekämpft habe. Meine Frau hatte, das kann man sich nicht beschreiben, sie hat sich sogar im Aussehen verändert. Augen wurden wässrig, sie sagt, ich bringe mich um. Ich selber hatte Lästergedanken, dass ich die Bibel bei der Kreuzigungsszene nicht mehr aufschlagen konnte, aufgrund einer Handauflegung. Und jetzt steht eben, und hier kommt wieder, eine klare biblische Aussage im Haggai 2, Vers 12. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Kleides trägt, mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird sie dadurch heilig? Die Priester antworteten und sprachen nein. Hier schon mal eine ganz klare Aussage. Man kann Heiligkeit durch Handauflegung, durch Berührung nicht übertragen. 13, da sprach Haggai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird er dadurch unrein? Die Priester antworteten, er wird unrein. Das heißt, man kann durch Handauflegung Heiligkeit nicht übertragen, man kann aber Unreinigkeit übertragen. Und meine Frau und ich hatten beide durch die Handauflegung dieses Pfingstredigers eine Unreinheit im seelischen Bereich übertragen. Und erst als wir beide Buße taten, ging das weg. Meine Frau tat Buße und es war interessant. Ich wollte mich mit einem Prediger treffen, zum Schluss der Pfingstbewegung, wo ich schon innerlich weg war. Und ich konnte nicht, ich wurde nämlich wieder krank. Ich war so krank, dass ich nicht gehen konnte, Herzbeschwerde. Meine Frau ging stellvertretend für mich. Ich schicke sie weg und sage, geh zu dem Bruder und sag ihm das und das. Sie geht in die Versammlung, war auswärts, fährt hin, setzt sich hinterrein und will mit diesem Bruder reden. Und dieser Bruder redet an diesem Abend ausgerechnet über dieselbe Symptome, die sie hatte. Über diese Selbstmordgedanken. Meine Frau steht auf, geht zu ihm und fragt ihn sofort, ich habe das, was ist das? Und er stellt ihr nur zwei Fragen. Gehst du in die Pfingstbewegung? Ja. Wurde dir die Hände aufgelegt? Ja. Meine Frau tut Buße und es ist weg. Sie kam zur Tür herein, ich habe meine Frau nicht mehr wiedergekannt. Wir sahen es sofort im Gesicht in der Ausstrahlung, da ist etwas Gravierendes passiert. Und ich schlage heute die Kreuzigungsszene Jesu wieder auf, mit Freudigkeit und Triumph im Herzen. Das ist der Unterschied. Und nach der Handauflegung konnte ich sie nicht mehr aufschlagen, weil Lästergedanken mich überfluteten. Und hier ist was ganz Einfaches. Wir dürfen Hände an und für sich vom Neuen Testament her auflegen, zum Beispiel Apostelgeschichte 13. Wenn wir ordinieren, das heißt, wenn wir jemand aussenden. Machen wir mal ein Beispiel. Jemand aus unserer Gemeinde geht aufs Missionsfeld. Dann stellt er sich wie in Apostelgeschichte 13 vor die Ältesten. Die Ältesten legen ihm die Hände auf, beten mit ihm und senden ihn aus. So sagt Paulus, hat auch Timotheus die Begabung bekommen, seinen Dienst zu tun. Hier gibt auch Gott dann die Antwort drauf. Was heißt denn das? Der Bruder, der sich vor mich hinstellt oder hinkniet und sich von mir die Hände auflegen lässt und weiß, was Handauflegung bedeutet, der weiß, dass eine Identifikation geschieht. Der weiß, dass ich ihm Unreinheit übertragen könnte. Der vertraut also mir als Ältestem so, dass er sagt, er ist völlig in Ordnung, ich lasse mir die Hand auflegen. Ich vertraue ihm so, dass er mit Gott in Ordnung ist und Gott dient. Das glaubt er von allen anderen Beteiligten. Wir Älteste glauben auch, dass er mit Gott in Ordnung ist, sonst würden wir ihm nicht die Hand auflegen. Es geschieht eine völlige Identifikation und mit der Handauflegung bringen wir zum Ausdruck, geh du an unserer Stadt aufs Missionsfeld. Wir senden dich aus wie ein Mann. Wie ein Mann stehen wir hinter dir. Das ist Handauflegung. Aber das, was hier passiert, dass man wie ein Alter steigt beim Hermann Riefle, Massenhandauflegung gibt, indem man glaubt, dass hier Segnung geschieht, hier wird nur Unreinheit übertragen. Ich war dabei bei der Weltpfingstkonferenz in Zürich. Es war mein letzter Besuch einer großen Konferenz. Ich ging, der Herr weiß das, in meinem Herzen war folgender Gedanke. Sollte diese Bewegung doch von Gott sein, doch apostolisch, dann bin ich bereit, in Sack und Asche Buße zu tun. Sollte diese Bewegung aber nicht von Gott sein, dann bin ich bereit, rigoros mich zu trennen. Und ich ging nach Zürich. Und ich habe in Zürich solch schreckliche Dinge erlebt. Als ich aus der Halle herausging, wusste ich hundertprozentig, diese Bewegung ist nicht von Gott. Und in dieser Bewegung sah ich dann unter anderem Exzesse. Meine Frau hat zum Beispiel zugesehen, wie eine Massenhandauflegung geschieht. Eine Riesenhalle mit zigtausenden von Leuten. Dann predigt der Prediger, dreh dich zu deinem Nachbar um, wenn er Probleme hat, leg ihm die Hände auf. Und plötzlich haben Menschen, anderen Menschen in der Masse Hände aufgelegt, die sie nie gesehen hatten, die sie nicht kannten. Und da ist dann auch passiert, dass dann einer plötzlich mit Strampler anfing und um sich geschlagen hat. Dann bricht die Finsternis herein. Und in dieser Bewegung stimmt nicht nur die Zungenrede nicht, hier stimmt die Handauflegung nicht, hier stimmt die Krankenheilung nicht. Das ist alles ein Zerrbild der biblischen Lehre. Dann kommt das Hinstürzen. Slain in the Lord, die Menschen stürzen rückwärts zu Boden. In 1. Mose 49 steht eindeutig, das ist der prophetische Säger des Mose, steht eindeutig über Dan, ich verdächtige den Stamm Dan, dass dort der Antichrist herkommt. Aber das ist eine andere Sache. Aber Dan ist der negative Stamm. Ist der Stamm des Götzendienstes. Es ist der Stamm, der in der Offenbarung fällt. Und da heißt es von Dan, und zwar in Vers 16, Dan wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels. Dan wird eine Schlange am Wege sein, eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Ferse beißt, dass der Reiter rücklings stürzt. Dir sagt die Bibel, wann stürzt ein Mensch rücklings? Wenn ihn die Schlange gebissen hat. Und in der Pfingstbewegung, vor allem auch in der charismatischen Bewegung, stürzen die Menschen in der Masse rückwärts, weil sie die Schlange gebissen hat. Jesaja 28, Kavlakav, Zavlazav, Kavlazav, Kavlakav, Zungenrede. So soll ihnen das Wort des Herrn werden, Zavlazav, Kavlazav, Kavlazav, Kavlazav. Hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen, rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Im Zusammenhang mit der Zungenrede sagt die Bibel, sie werden rückwärts hingehen, wo die falsche Zungenrede auftaucht, und werden rücklings fallen als Gericht Gottes. Und wenn ein Mensch rückwärts stürzt, dann entweder hat ihn die Schlange gebissen oder Gott hat ihn gerichtet. Wenn ich heute rückwärts umstürzen würde wie ein Peter Wenz, dabei haben wir mir erzählt, ich war nicht dabei, wenn er die Kanzel betritt, dass ihn die Kraftwelle umgefegt hat. Was würdet ihr denken, wenn ich heute hier raufkommen würde und plötzlich wäre ich weg? Rückwärts umgestürzt. Wenn man doch die Bibel kennt, kommt man doch nicht auf die Idee, dass das der Herr ist. Im Segen, das Gericht. Und ich denke, die schrecklichste Stelle, die müssen wir wissen, ist im 1. Samuel. Eli, der hohe Priester, der nicht bereit war, wirklich ich sage es mal vorsichtig, Gott konsequent zu dienen. Er war zu laut zu seinen Söhnen. Die Stelle hat mir schon oft gepredigt wegen Kindererziehung. Dann heißt es Vers 18, als er aber die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rücklings vom Stuhl neben dem Tor, brach das Genick und starb. Die Bibel sagt, wenn ich Gott begegne, dann sinke ich auf mein Angesicht. Wenn mich aber die Schlange beißt oder der Teufel mich verführt oder wenn Gott mich richtet, stürze ich rückwärts. Also wir haben eine Bewegung, die falsches Zungenrede hat, die falsches Weissagen hat, die falsche Krankenheilung hat, die falsche Handauflegung hat und die ein falsches Stürzen hat. Wir haben eine Bewegung, die großspurig ist, die Finsternismächte lästert. Wir haben eine Bewegung, wo die Frau im Mittelpunkt steht. Ganze Gemeinde wird von der Prophetin gesteuert. Es gibt eine Pfingstbewegung, absolut Pfingstpredigerinnen, wie zum Beispiel Kim Collins. Und dann liest man ganz locker in einer Zeitung, sie tritt jetzt noch einem katholischen Orden bei. Also wenn da nicht alle, ich sage es wirklich, alle Erkenntnis durchbricht und wirklich noch jemand glaubt, dass hier das Wirken des Heiligen Geistes ist, dann verstehe ich das nicht. Es ist vor Bibel her so glasklar, dass es nicht der Heilige Geist ist. Dann sagt die Bibel in 1. Petrus 1, ihr sollt heilig sein, gleich wie ich heilig bin. Gott will ein heiliges, zubereitetes Volk. Ich habe gestern erwähnt, diese schmutzigen, dreckigen Bilder, ich habe alles dabei, wo man wirklich sagen muss, es ist gotteslästerlich und dreckig, was hier propagiert wird. Wir haben eine Lobpreispraxis, wo man aufsteht, die Hände hebt und Gott anbetet. Die Bibel kennt solch eine Lobpreispraxis nicht. Sondern die Bibel sagt, wir werden Gott anbeten um des Opfers willen. Aus dem Herzen heraus, auch in der Stille. Das ist der wahre Lobpreis, dass wir seinen Namen bekennen im Alltag. Wir stellen uns zum Herrn Jesus. Diese Lobpreispraxis hat mehr zu tun mit Gruppendynamik. Ich habe die Leute teilweise gefragt, ich kann mich an eine Szene erinnern, dass ich fragte, für was betet ihr an? Sie wussten es nicht. Das ist eine Übung, wo man es in der Tiefe gar nicht begriffen hat. Man kommt rein, hebt die Hände und betet. Man macht die Übung mit, kommt unter diesen gruppendynamischen Geist und hat Erlebnisse. Hat mit Anbetung nichts zu tun. Und dann, ich war am Schluss der Pfingstbewegung so weit, dass ich hemmungslos die Augen öffnete. Das war mir völlig egal. Ich habe natürlich etwas gesehen. Ich habe die Schwestern gesehen mit erhobenen Armen. Mir wurde schlagartig bewusst, worum in der Bibel steht, die Männer sollen beten mit erhobenen Armen, nicht die Schwestern. Das war absolut unmoralisch. Wir haben aber falsche Lobpreispraxis. Zwischenzeitlich tanzen die Pfingstler in den Gottesdiensten. Getanzt wurde im Alten Testament einmal gravierend beim Tanz ums goldene Kalb. Und das Neue Testament, jetzt kommen wir wieder zur Heilsgeschichte, zur Teilung zwischen Israel und Gemeinde. Das Neue Testament nimmt diese Praktiken auf. David hat auch getanzt vor der Bundeslade. Aber es ist ein Problem. Die Lehre der Apostel greift das Tanzen auf in 1. Korinther 10 und sagt dort praktisch, als das Volk tanzte, war es verführt. Sie greift nicht der David raus, sondern das goldene Kalb. Das ist absolut geistlich gesehen Verführung, dass man im Gottesdienst tanzt. Die Bibel sagt in Korinther 10, wenn man tanzt, dann ist Verführung da. Dann wird der Herr Jesus verkündigt als der Helfer. Ich habe das selber gemacht. Der Herr Jesus wird, wie bei Merlin Carruthers in diesem Buch, zum Notnagel. Dass man wirklich glaubt, man könnte Gott benutzen, so wie es Yonggi Cho macht mit seinen magischen Praktiken. Ich hab Zeugnisse von meinem Bruder, ich habe selber, man kann es nachlesen bei Yonggi Cho in seinen Büchern, wenn jemand eine Frau braucht, einen Mann, dann bestellt er die Frau bei Gott exakt mit der Schuhgröße, Haarfarbe. Ist dermaßen Gotteslästerung. Man benutzt Gott wie einen Katalog. Und die Bibel sagt, der Herr Jesus ist der Heiland der Sünder, der Retter dieser Welt. Statt dass man zum Sünderheiland kommt mit seinen Sünden und Buße tut, machen wir aus dem Herr Jesus, ich sage es fast einmal, einen Katalog oder einen Automaten, wo man alles ihn nur benutzt
für seine Zwecke. Das ist eine Katastrophe. Statt dass man zu Füßen des Sünderheilandes sinkt und ihm dient aufgrund der Erlösung. Im Mittelpunkt ist nicht der Herr Jesus, sondern der Heilige Geist. Es werden Weissagungen gegeben, so spricht der Herr. Wir haben gehört, die Weissagung hört auf. Nur kurz, wir haben den Geist der Sohnschaft. Der Geist der Sohnschaft ist der Geist der Prophetie laut Bibel. Wir haben das Wort der Prophetie. Prophetie kann auch geschehen während der Verkündigung. Fragt einmal erfahrene Verkündiger. Sie verkündigen etwas und plötzlich sitzt einer drin und sagt, woher weiß der Mann, was in meinem Herzen ist? Das ist die Prophetie des Neuen Testamentes. Dass das Wort Gottes als Wort der Prophetie durch die Herzen geht bei der Verkündigung, ohne dass der verkündigt, nur eine Ahnung hat, was passiert. Mir ist schon passiert, plötzlich kam jemand Zorn in Brand und sagte, wer hat dir das gesagt? Ich sagte, ich habe keine Ahnung. Das Wort der Prophetie und der Geist der Prophetie. Aber nicht so spricht der Herr. Es geschah ja, bei Helling hat es erzählt, da kam jemand zu ihm, hat eine Weissagung abgegeben, stand am Schluss auf mit pathetischen Worten, so spricht der Herr. Da kam er zum Helling, zu diesem früheren Pfingstprediger, sagte zu ihm, Bruder Helling, wie fandest du meine Weissagung? Da sagt er, die war wunderbar, es war nur ein Wort falsch. Nimm mal an, der Bruder hätte Max Meyer geheißen. Er sagt, bei deinem letzten Satz sagtest du, so spricht der Herr. Du hättest sagen müssen, so spricht der Herr Meyer, dann hätte es gestimmt. Er wollte ausdrücken, das war dein eigenes Herz, das hier gepredigt hat. Und dann Schlimmste, es geht nach Rom, mit Riesenschritten nach Rom zum Katholizismus. Und der Hauptfehler ist ganz einfach, das Suchen nach der Fülle des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, wir haben die Fülle als Wiedergeborene in Christo. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt, in ihm. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig und wir alle sind zur Fülle gebracht in ihm. Wir haben ein Paket erhalten, wo die Fülle des Heiligen Geistes drin ist. Und das Einzige, was wir tun müssen, das verschweigen wir in dieser Bewegung. Dass diese Fülle zum Durchbruch kommt, das steht in Kolosser 2, Vers 6. So wie ihr den Herrn angenommen habt, so wandelt in ihm. Wie klein waren wir denn bei der Bekehrung? So klein. Demütig, zerbrochen vor dem Herrn. Jetzt sagt die Bibel, wenn man sich ihm wirklich hingibt, Römer 6, 6, und 11, wirklich mit Christus lebt, das volle Opfer annimmt und zu seinen Füßen liegt und von ihm, von seinem Opfer alles erwartet, dann bricht die Fülle des Heiligen Geistes im Leben der Gläubigen durch. Dort ist die Fülle des Geistes, nicht bei der Charismatik. Ich möchte abschließen, auch von der Zeit her, was sind am Ende. Aber ich möchte nicht abschließen, ohne euch zu sagen, wenn ihr alles vergesst, was ich euch gesagt habe, vergesst das Letzte nicht. Wir haben die Fülle im Herr Jesus, in ihm. Und ich habe beides getestet, die falsche Fülle und die echte Fülle. Ich kann nur eines nochmals bezeugen zum Schluss. Nie mehr zurück. Es hat einmal ein Bruder gesagt, wer im Feuer geboren ist, der mag im Rauch nicht leben. Wenn man das Echte kennt, die Fülle in Christus, dann kann man nur den Kopf schütteln und bedauern und Mitleid haben mit diesen Verführungen. Man kann neu dankbar werden für das vollkommene Opfer Jesu und für das inspirierte Wort Gottes. Ich möchte nur beten zum Schluss. Und Herr Jesus, noch einmal möchte ich dir danken von ganzem Herzen, dass in dir alle Fülle des geistlichen Segens ist, dass wir in dir zur Fülle gebracht sind, dass wir überreich gesegnet sind durch dich und dass das, was du getan hast am Kreuz vor Golgatha, so unendlich groß ist, dass es uns zum Leben, zum Sterben und auch zum Überwinden auf dieser Erde vollständig reicht, wenn wir dir, dem Lamme, nachfolgen, dass wir diese Verführung und diese falschen Kräfte nicht brauchen, sondern einzig allein dich und der Herz, das vor dir sich beugt und dein Opfer in der Fülle erkennt. Und ich habe bloß eine Bitte, dass du es uns lebendig machst durch deinen Heiligen Geist beim Lesen der Bibel. Dass wir dich und dein vollkommenes Opfer strahlend erkennen. Öffne uns die Augen für die Wunder in deinem Wort. Dass wir dich strahlend erkennen als unseren Heiland, unseren Erlöser. Und von dieser Fülle her dir zur Ehre lebe. Dass du verherrlicht wirst durch unsere Leben. Und gib uns ein barmherziges Herz für unsere verführten Geschwister. Gib uns aber auch geöffnete Augen, wo gar keine Bekehrungen sind. Und gib uns den Mut, Heiland, in Liebe die Wahrheit zu sagen, ohne Rücksicht darauf, was es uns kostet. Und ich bitte dich einfach, erbarm dich uns, und dafür danke ich dir. Amen.